Herzlich willkommen zum GenAI-Special des IT-Tacheles-Podcasts von Adesso. Normalerweise sprechen wir hier ja über GenAI und die Rolle, die diese Technologie in Unternehmen spielt. Aber heute schauen wir mal in einen anderen Fokus hinein. Wir blicken auch hinter die Kulissen der GenAI-Adoption im deutschsprachigen Raum oder wie wir oft sagen, im Dachraum. Unsere Studie hat nämlich aufgedeckt, was so gar nicht ganz klar war. Es gibt tiefe Gräben zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz, insbesondere in den Perspektiven der Selbsteinschätzung, der Strategie und auch in dem, was die CEOs unserer Kunden erwarten von der Technologie GenAI. Und um das zu entschlüsseln, habe ich heute zwei Experten mitgebracht. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es hier in der Runde zu tun habt, stellen wir uns auch kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich verantworte als Vorstand bei Adesso unter anderem das Thema GenAI. Und bei mir sind Reto Patzderka und Hans-Jörg Süß. Hans-Jörg, sag du doch als erstes mal was zu dir. Stell ich mal kurz vor.
Ja, vielen Dank, Benedikt. Ich freue mich, hier im Podcast zu sein und mit dir über die Adoption von GenAI zu sprechen. Mein Name ist Hans-Jörg Süß. Ich bin der CEO der Adesso Schweiz und verantworte im Konzern das internationale Geschäft für die Länder, die eine Go-to-Market-Strategie verfolgen.
Prima, Hans-Jörg. Schön, dass du da bist. Und Reto, sag du mal was zu dir.
Ja, danke, Benedikt. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, Hans-Jörg. Mein Name ist Reto Patzderka. Ich bin der Geschäftsführer der Adesso Austria und als solcher verantwortlich für unser Geschäft in Österreich als Adesso und auch dafür eine starke Landesgesellschaft aufzubauen, die zunehmend am Markt gesehen wird. Ich bin seit 2018 bei Adesso. Jeder Tag bringt was Neues. Es gibt viel zu gestalten und insofern passt es für mich, weil das ist genau das, was ich brauche.
Wunderbar. Ich freue mich auch, dass ihr beide da seid. Ich finde ja auch tatsächlich besonders schön, dass wir so auch ein wunderbares Klangbild zusammen hier aus dem Dachraum haben. Das ist wirklich vielleicht einmalig. Aber bevor wir jetzt so richtig in die harten Zahlen schauen, würde mich ja nochmal interessieren, wenn ihr mit euren Kunden sprecht, welches Gefühl dominiert denn bei euch beim Thema GenAI? Ist das Goldgräberstimmung, viele, die es anpacken wollen und loslegen, oder dominiert die Angst, den Anschluss zu verpassen, oder ist es bei euch schon einfach im Alltag angekommen? Hans-Jörg, magst du vielleicht anfangen?
Ja, ich bin ja grundsätzlich mit der Geschäftsführungsebene im Kontakt und da stellt man schon fest, dass das Thema GenAI jetzt auf der strategischen Ebene angekommen ist. Mhm. Oft in der Umsetzung noch teilweise sehr isoliert und auch inkonsequent angewendet, aber grundsätzlich ist das Bewusstsein da, dass GenAI hier einiges an Effizienzgewinnen bringen kann, grundsätzlich, aber man ist jetzt nicht in einer Hektik ausgebrochen, also analog Goldgräberstimmung, das sehe ich eher weniger, sondern man geht behutsam, aber konsequent an.
Okay. Reto, wie ist das bei euch in Österreich?
Ja, spannend. Also ich würde sagen, Österreich und GenAI ist ein Mix aus Neugier, Vorsicht und Pragmatismus. Das findet sich auch in der Studie wieder. Mhm. Neugier ist klar, das Interesse ist groß. Es gibt eigentlich Also wir haben jetzt schon länger keinen Kunden mehr getroffen oder potenziellen Kunden, der nicht GenAI auf seiner Roadmap hat. Vorsicht wird groß geschrieben, kommen wir noch dazu, neue Technologien, auch Cloud etc. In Österreich ist Datenschutz ein großes Thema, mit dem wir wahrscheinlich auch, also irgendwer hat mal gesagt, Datenschutz ist in Österreich emotional verankert und so fühlt sich es auch manchmal an. Ja, und Pragmatismus ist halt quasi uns in die Wiege gelegt und diese drei Dinge sehen wir tatsächlich bei unseren Kundengesprächen. Großes Interesse, gleichzeitig aber auch Vorsicht, sich auf nichts einzulassen, was man nicht abschätzen kann und dann eben einen pragmatischen Weg für den ersten Use Case und für die Roadmap zu finden. Das ist das, was uns in Österreich meist begegnet.
Das heißt, die Kunden stehen da noch am Anfang und suchen noch nach den passenden Anwendungsfällen?
Auch, nicht nur. Also es gibt schon etliche, die weiter sind, aber es gibt immer noch welche, die am Anfang stehen. Und das kommt ja auch bei der Studie heraus, dass die Skepsis halt teilweise noch offensichtlich größer ist als in der Schweiz und in Deutschland.
Hm. Ja, da bringst du es ja quasi direkt auf den Punkt. Ne? Das ist ja so ein bisschen ein Paradoxon, was wir in der Studie gefunden haben. Auf der einen Seite schlechte Noten und auf der anderen Seite wirklich hohe Ansprüche. Also eigentlich der größte Knall in der Umfrage, den wir da so gesehen haben. Also wenn man es mal so in Zahlen runterbricht, ein Drittel der österreichischen Entscheider gibt der österreichischen Wirtschaft und der Vorbereitung auf das Thema die Note mangelhaft. Das ist schon hart. Und dann auch damit deutlich pessimistischer als die deutschen und die schweizerischen Verantwortlichen. Und gleichzeitig erwarten aber 50% bei euch ein ROI aus den GenAI-Projekten in unter 6 Monaten. Das ist ja die Quadratur des Kreises, oder? Was ist da los in Österreich?
Ja, tatsächlich schon. Also wir waren alle gleichermaßen überrascht, ich auch. Gleichzeitig ist es ein Paradoxon, das sich recht schnell auflösen lässt. Und ja, also in Österreich fragt man sich ja dann als erstes, was ist in den anderen Ländern anders sozusagen? Mhm. Ja. Wenn wir aufs eigene Land schauen, dann ist es eigentlich kein Paradoxon, weil die Studie hat gezeigt, dass die Erwartungshaltung halt eine höhere ist. Also ein ROI innerhalb von 6 Monaten ist schon eine anspruchsvolle Herausforderung für ein GenAI-Projekt. Und wenn man diese Erwartungshaltung hat, und das scheint ja so zu sein laut dieser Studie, dann hat man natürlich gleichermaßen ein ganz anderes Empfinden, wie gut man vorbereitet ist. Mhm. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn die Erwartungshaltung eine unter Anführungsstrichen niedrigere wäre, dann würde man wahrscheinlich auch die Voraussetzungen besser einschätzen. Tatsächlich ist das eine Überraschung, auch für mich. Und seit wir das wissen, nutzen wir das auch in unseren Kundengesprächen.
Okay.
Weil es natürlich total wertvoll ist zu wissen, immer, aber gerade in dem Fall auch, was ist die Erwartungshaltung und muss man an der mal schrauben, um überhaupt ein erfolgreiches Projekt starten zu können.
Okay, das heißt, wenn du das so einsortierst, eher jetzt erst recht Mentalität oder brutaler Realismus an dem Thema?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, also ich würde sagen, es ist so, dass das Thema wird ganz hoch gespielt, intensiv. Mhm. Und dann sagt man, okay, wenn das so gut ist und wenn das so toll ist, dann muss es sich auch schnell lohnen. Ja? Und das ist irgendwie der Zugang in Österreich offensichtlich. Mhm. Das heißt, schauen wir mal, was GenAI wirklich leisten kann und ob das dem Hype gerecht wird.
Mhm. Also ich erlebe ja in Deutschland inzwischen viele Kunden, die, ich sag mal, deutlich über die Hürde der ersten Use Cases gegangen sind. Dabei auch viele, viele Projekte, ich sag mal, ohne den ROI, wie man ihn erwartet hatte, gestaltet haben. Die jetzt aber tatsächlich in einem Modus angekommen sind, wo es auch wirklich harte EBIT-relevante Commitments gibt. Ne? Sowohl bei großen Versicherungen als auch im Retail-Bereich sehen wir, dass die Projekte wirklich mit harten EBIT-Commitments verbunden sind, sowohl auf der Softwareentwicklungsseite als auch wirklich im Business-Value, weil man eben ganze Teams nicht mehr in der Form braucht oder eben sehr viel schneller ist bei der Erstellung. Ne? Hans-Jörg, wir haben ja gesehen in der Studie, ne, in der Schweiz ist man deutlich optimistischer und auch geduldiger, ne, als jetzt in Deutschland und Österreich. Wie siehst du das? Besteht da die Gefahr, das zu rosig zu sehen oder zu verschleppen? Oder wie schätzt du das ein?
Das ist vielleicht jetzt auch eine Frage der Kultur. Grundsätzlich ist ja die Schweiz auch in der Vergangenheit immer, wenn es darum ging, neue Technologien zu adaptieren, dem gegenüber eigentlich immer sehr offen. Mhm. Wir haben das ja gesehen, zum Beispiel im Thema beim Ersetzen von Kernbankenanwendungen. Da war die Schweiz eine der ersten Länder, die das anging, breitflächig und die Kernbankensysteme ersetzt hat durch moderne Anwendungen. Mhm. Und ich sehe Parallelen dazu auch im Umfeld von KI und GenAI. Die Schweiz öffnet sich schnell neuen Technologien. Das hat man jetzt auch gesehen in der neuesten Umfrage vom IMD. Schweiz ist da Nummer 1, was die digitale Wettbewerbsfähigkeit anbelangt. Wir haben jetzt Singapur hinter uns gelassen. Und das zeigt natürlich, dass wir hier in der Schweiz über die entsprechenden Rahmenbedingungen verfügen, also eine Openness gegenüber neuen Technologien, entsprechende Rahmenbedingungen. Wir verfügen natürlich über die Agilität und über die Talente. Aber schweizerische Tugend ist das immer grundsolide zu tun und natürlich auch im Konsens und in der Abstimmung mit möglichen anderen Interessen, so wie man sich das halt von der Schweiz gewohnt ist, ein bisschen langsamer, dafür konsequenter voranzugehen. Mhm. Und das widerspiegelt sich jetzt sehr schön auch in dieser Umfrage, die wir mit den Geschäftsführern hier in der Schweiz gemacht haben, die genau das ja auch verkörpern. Und wie ich eingangs gesagt habe, es kommt jetzt langsam auf der strategischen Ebene an. Mhm. Und von da wird es dann wahrscheinlich auch eine Spur konsequenter vorangetrieben. Ich mache mir keine Sorgen, dass wir da den Anschluss verpassen. Im Gegenteil, ich glaube, wir bauen da gerade ein sehr solides Fundament auf dem man dann entsprechend diese Use Cases auch konsequent umsetzen kann und eben dann entsprechend auch EBIT-relevante Resultate erzielen kann.
Ja, das glaube ich. Immer wenn ich euch besuche, bin ich ja ein bisschen neidisch auf eure Infrastruktur. Nicht nur auf die digitale, sondern auch auf die Schiene und alles Weitere. Ne? Da kann man immerhin telefonieren und arbeiten. Das ist bei uns ja leider manchmal ein bisschen anders. Aber naja, so ist das halt. Ne? Muss man nehmen, was man so hat. Mhm. Ja, vielleicht die perfekte Überleitung zu dem Thema, ne, aus der Anwendung. Ein Teil für KI und GenAI ist ja auch das Thema Infrastruktur. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie viel Rechenzentren war früher so ein Job, der war irgendwie so ganz eingestaubt. Keiner wollte sich wirklich damit beschäftigen, so eine EDA-Infrastruktur. Und heute sind die Firmen, die die größten Rechenzentren bauen, die höchst bewerteten Unternehmen dieser Welt. Und da sieht man natürlich schon, dass das Thema Infrastruktur einen signifikanten Beitrag auch zu dieser GenAI-Revolution, wenn man das so nennen will, oder Evolution vielleicht beiträgt. In Deutschland sehen wir da ganz klar einen Trend zur Cloud. Also immer mehr der Workloads werden in die Cloud gebracht. Die Bereitstellung der Modelle erfolgt ganz, ganz oft aus der Cloud heraus. Wenn wir da, und das ist dann wiederum ungefähr gleich verteilt gewesen in Österreich und der Schweiz, da sehen wir, dass noch ein gutes Drittel auf die eigene On-Premise-Infrastruktur setzt. Das ist wirklich grundlegend anders, als wir das bei uns sehen. Und wie schätzt ihr das ein? Ist das eher Vorsicht? Ist das das Thema Datenschutzreto, was du vorhin schon mal so angesprochen hast? Ich bin ja oft ein Vertreter davon, der sagt, naja, das Beste, das Neueste gibt's halt im Moment nur in der Cloud. Und wenn man da auf eigene Infrastruktur setzt, dann bedeutet das eben entweder ein richtig hohes Investment auf der einen Seite oder eben auf der anderen Seite dann die Möglichkeit, mit Modellen, die vielleicht ein bisschen in die Tage gekommen sind, und da sprechen wir ja bei KI wirklich über kurze Evolutionsschritte, dann aufzusetzen. Reto, du hast vorhin was zum Thema Datenschutz schon gesagt, vielleicht willst du als erstes mal was sagen.
Ja, gerne. Also ich bin da auch ganz bei dir, Benedikt. Und es wundert mich nicht, dass es in Österreich dann noch ein bisschen Zurückhaltung gibt zum Thema Cloud im Vergleich zu Deutschland, Schweiz. Das spüren wir auch. Tatsächlich die Gründe sind die du genannt hast. Datenschutz ist natürlich ein wichtiges Thema. Regulierung ist ein wichtiges Thema. Ich denke, digitale Souveränität kommt jetzt so sozusagen obendrauf noch. Also ja. Im Sinne von, und das haben wir damit auch irgendwie besser im Griff. Tatsächlich, was wir aber schon sehen, ist, dass jetzt durch GenAI-Lösungen auch diese Kunden und Behörden sukzessive jetzt auch in die Cloud gehen, weil sie heute für bestimmte Use Cases die Rechenleistung einfach nicht zur Verfügung stellen können. Und das ist für uns insofern spannend, weil das jetzt natürlich auch in die Richtung ein guter Connector ist, wo wir mit eingefleischten Betriebsmannschaften, die das seit vielen Jahren machen, jetzt auch über diese Cloud-Thematiken reden. Also ich denke, wir sind da zurückhaltender als andere aus den genannten Gründen, aber gleichzeitig ist GenAI jetzt schon ein Auftakt dafür, das Thema sehr wohl nicht nur zu besprechen, sondern auch umzusetzen.
Und die Verfügbarkeit von den, ich sag mal, wirklich besten großen Sprachmodellen ist, siehst du das? Ist das, ich meine, die gibt's nur da in der Cloud, ne? Ich kann mir heute kein GPT-5 irgendwie bei mir zu Hause betreiben.
Genau. Und das sind dann die besten Argumente, das auch in der Cloud zu nutzen, auch wenn man bisher on-prem war.
Mhm. Hans-Jörg, wie schätzt du das für die Schweiz ein?
Ja, ich glaube, da zeigt sich jetzt ein fundamentaler Unterschied möglicherweise, als dass wir in zwei unterschiedlichen Rechtsräumen agieren. Mhm. Ihr seid in der EU, wir nicht. Und ihr wisst das, ihr seid ein Land aus Banken, Versicherungen. Natürlich haben wir auch Manufacturing Industries, also herstellende Industrie. Aber wir kümmern uns halt vor allem auch um sensitive Daten hier in der Schweiz. Bankdaten sind nun mal sensitiv, Gesundheitsdaten sind sensitiv und auch so bei den Versicherungen. Und von daher ist aus der Anlage heraus schon eine gewisse Skepsis da, mit GenAI-Anwendungen in die Cloud zu gehen. Und man hat das vielleicht ein bisschen mitverfolgt in den Zeitungen oder in den Nachrichten, dass die Schweiz da versucht, auch irgendwo einen eigenen Weg zu gehen. Wir haben zum Beispiel vor, ich glaube, es war 4 Wochen, hat die Schweizer Hochschule publiziert, dass sie mit Apertus ein eigenes Large Language Modell auf den Weg bringt. Jetzt kann man sagen, ja, es macht vielleicht wenig Sinn. Für uns in der Schweiz macht das durchaus Sinn, um da auch eben natürlich das, die Themen Datensouveränität und Datensicherheit zu adressieren. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer die Fragestellung auch, vergibt man sich da einen gewissen Teil an Innovation? Wird man da ausgebremst? Das mag sein. Ich glaube, auch hier versucht die Schweiz irgendwo wieder den Mittelweg zu gehen. Mhm. Einerseits eben die Themen Datensouveränität, Datensicherheit oder ganz grundsätzlich halt einfach Use Cases, die eine hohe Privacy Anforderungen in sich halten, eher lokal zu halten und möglicherweise mit weniger sensitiven Daten dann trotzdem in die Cloud zu gehen. Und ja, man hat ja vielleicht auch gelesen, dass der internationale Gerichtshof gerade letztens am 31.10. entschieden hat, weg von MS Office zu OpenDesk zu wechseln. Also eine weniger direkte Abhängigkeit von den amerikanisch dominierten Softwareanbietern und Hyperscalern hier herzustellen. Und das zeigt ja auch ein bisschen auf, in welche Richtung es in Zukunft gehen könnte. Und deshalb glaube ich halt nach wie vor, dass On-Prem-Lösungen eine hohe Daseinsberechtigung haben und möglicherweise eben unterlegt mit eigenen Large-Language-Modellen da durchaus auch eine Zukunftsfähigkeit haben. Vor wahrscheinlich einem Jahr hätte ich noch anders argumentiert, da hätte ich gesagt, alles geht in die Cloud. Jetzt mit der vorherrschenden Situation ganz einfach auf den Märkten in der Welt würde ich das nicht mehr ganz so unterscheiden.
Mhm. Also ich war da auch vor 2-3 Jahren ganz klar in der Position, alles wird Cloud. Das Thema digitale Souveränität hat einen ganz anderen Zungenschlag da reinbekommen. Die Frage ist ja, ich glaube, die Vorteile der Cloud, die will niemand mehr missen. Sei es Flexibilität, Skalierbarkeit, Kostenersparnis in gewissen Bereichen auch. Und die Frage daraus resultiert, ja, ist ja, wie kriegen wir das hin, dass wir in Europa, und damit meine ich Kontinentaleuropa, nicht die EU als Struktur, diese Gegenpositionen auch haben, ne? Eigene Rechenzentren, eigene Modelle, eigene Funktionalitäten, weil OpenDesk, ich hoffe, da hört jetzt niemand von OpenDesk zu, das ist natürlich in der Funktionalität und in der Integration noch lange nicht vergleichbar mit dem, was eine Microsoft Tool Suite da bietet. Ne? Vielleicht ein gutes Fallback-Szenario, aber ich kann natürlich diese Unabhängigkeitsdiskussion gerade beim Gerichtshof extrem nachvollziehen und ist ein wichtiger Punkt. Und am Ende ist es natürlich auch so, ein Ei-Problem, wenn es niemand macht, wird auch niemand die Software dafür bauen. Das heißt, irgendwo muss man dann auch mal anfangen und das finde ich dann auch richtig. Ne? Trotzdem ist es natürlich so, die Kunden, die allermeisten, arbeiten ja gar nicht nur in Kontinentaleuropa, sondern sind ja auch selber, auch wenn ihr Headquarter hier ist, global agierende Unternehmen. Und da muss man natürlich immer abwägen, wie man es dann macht. Und da finde ich auch persönlich die Position, ne, da gar nicht so einfach zu finden, für welche Themen ist es dann wie souverän notwendig, wie kritisch sind Workloads, wie will ich das bei mir behalten und. Also es ist auf jeden Fall ein sehr kompliziertes Thema, finde ich, aber eines, das sich auf jeden Fall lohnt, reinzuschauen. Und Hans-Jörg, ich würde mich ja ehrlich freuen, wenn ihr Schweizer das schafft, so ein Modell in Europa zu bauen, was dann auch hier bleibt und was, ich sag mal, auf einem ähnlichen Qualitätsniveau performt wie die aktuellen Modelle. Bisher habe ich davon nur leider noch nicht so viele gesehen, die dann am Ende auch erfolgreich wurden. Also ich drücke euch ganz, ganz, ganz ehrlich die Daumen.
Ja, also ich verfolge das bitte gerne weiter. Also da ist ja die ETH gemeinsam mit der EPFL in Lausanne zwei der renommiertesten Hochschulen dabei, das genau so voranzutreiben. Und da teile ich natürlich diese Meinung. Das soll gemacht werden, um zu bleiben. Ja, ist vielleicht aber auch noch ein bisschen weiter Weg.
Ja, absolut. Ja, Zahlen sind ja das eine. Wir bei Adesso sind ja ein Projekthaus und daher die Realität in den Projekten bei uns ja oftmals das andere. Lass uns nochmal dahin gucken, wo wir jetzt tatsächlich heute schon das eine oder andere sehen, wo GenAI einen messbaren Beitrag in der Veränderung des Geschäfts sieht. Wo habt ihr da konkrete Beispiele, wo Kunden, Organisationen sich trauen, das Thema anzugehen und vielleicht noch nicht die ganz große Vision, aber vielleicht das eine oder andere haben, wo Kundenorganisationen effizienter arbeiten, Kunden glücklicher machen oder.
Mhm. Ja, also tatsächlich in Österreich, und ich schätze, das wird in der Schweiz und in Deutschland nicht anders sein, Die Frage ist, wo so ein Unternehmen oder eine Behörde halt schon steht im Umgang mit GenAI-Projekten. Also wenn man schon ein paar gemacht hat, dann sollte man sich an die Themen wirklich ranmachen, die auch wirklich EBIT-mäßig relevant sind, die einen echten Geschäftserfolg bringen. Tatsächlich am Anfang ist es ja eher wichtig, dass man Use Cases umsetzt, die auch funktionieren. Also ein Beispiel bei uns, ein langjähriger Kunde, wir verstehen sein Geschäft und hier haben wir jetzt mit GenAI Protokolle, also die Erstellung von Protokollen aus Gesprächen quasi digitalisiert. Das heißt, wir haben Speech-to-Text, wir haben dann Text-to-Speech, also Text-Protokolle erstellen. Der Use Case nimmt dann vielen Beteiligten in der Organisation ein Stück weit die Angst vor, ich werde arbeitslos durch GenAI. Andererseits sieht man die Vorteile, weil das Erstellen von Protokollen jetzt nicht unbedingt die interessanteste Arbeit ist. Und tatsächlich ist das ein Use Case, den wir genau aus dem Grund mit dem Kunden ausgewählt haben. Und die nächsten, der zweite, der dritte, das sind dann Use Cases, die eine echte Prozessverbesserung bringt. Aber im ersten Schritt geht es aus unserer Sicht oft darum, es muss ein Erfolg sein und es muss bis zu einem gewissen Grad eine Befürchtung nehmen, die da ist und die man auch nicht wegdiskutieren kann.
Ja, also den Teil, ne, fang mal mit was an, was am Ende die Organisation enabled, nach vorne bringt, sichtbar macht.
Genau.
Das sehen wir in Deutschland ganz genauso. Die zwei Top-Cases, die ich in Deutschland im Moment sehe, das eine ist das Thema Customer Service. Also überall dort, wo Kunden in großer Menge auf Kundenorganisationen dann treffen, ne? Und dort, ich weiß nicht, von Neubestellungen, Beschwerden, Rückfragen, Status und. Da, wo wir, ich sag mal, die letzten 10 Jahre Kundenportale gebaut haben, sehen wir halt jetzt mehr und mehr auch die, ich sag mal, die voice-basierte Schnittstelle, also den automatischen KI-Agenten, mit dem ich eben sprechen kann, meinen Flug umbuchen kann oder. Das sehen wir ganz massiv, weil da enorme Kosten drin stecken und vor allem auch eine bessere Kundenexperience. Und der zweite Teil, den wir im Moment auch ganz massiv sehen, ist das Thema wirklich, ich sag mal, großflächige Verteilung von GenAI für Software-Ingenieure, die dann hinterher schneller Software bauen können, auf der einen Seite, aber eben auch einfach für die interne Knowledge Work, ne? Also dort, wo es eben darum geht, Texte zu verfassen, Content zu erzeugen und. Das ist aber eher so wie der Feenstaub in der Organisation, nicht so dieser eine Case, der dann alles besser macht, sondern eben die vielen 100.000 Male, wo eben dieses und jenes dann nicht mehr passieren muss, ne? Hans-Jörg, wie siehst du das in der Schweiz? Wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, ich sehe das sehr, sehr ähnlich. In den Kundenprojekten, wo wir jetzt engagiert sind, geht es mehrheitlich darum, administrative Prozesse effizienter zu gestalten und nicht so sehr darum, jetzt nach vorne raus, ich sage jetzt mal, das Geschäftsmodell komplett zu verändern und in eine Richtung zu treiben, die dann vielleicht schon gar KI-basiert ist, sondern es geht wirklich eben darum, punktuell hier die Technologie so einzusetzen, dass Effizienzen erzeugt werden können. Nichtsdestotrotz diskutieren wir durchaus jetzt auch schon mit dem einen oder anderen Kunden darüber, und du hast gerade erwähnt in deinen Beispielen, Benedikt, darum, wie man Agenten einsetzen kann. Und ein konkretes Beispiel, das wir jetzt gerade aktuell besprechen mit deinem Kunden, ist tatsächlich auch in der Administration von Kundenanfragen, also komplett einmal hier die Terminierung von Wartungsterminen komplett über einen Agenten ablaufen zu lassen, der dann auch in das entsprechende CRM zurückspielt, wo findet wann ein Termin zur Wartung von einem System statt. Also solche Dinge kommen jetzt laufend auch. Also man bewegt sich jetzt ein bisschen weg von punktuellen Anwendungen hin zu vielleicht ein bisschen auch strategischer oder über die ganze Prozesskette verteilten Anwendungen. Und das, glaube ich, ist sehr sinnvoll, weil da hebt man dann wirklich die Synergien der neuen Technologie.
Mhm. Ja, wunderbar. Wir sagen ja ganz oft, dass wir um das Thema GenAI wirklich ans Fliegen zu kriegen, diese Kombination aus Branchenkompetenz, das Verständnis in den jeweiligen tiefen Prozessen brauchen und auf der anderen Seite die Technologiekompetenz gepaart mit einer ordentlichen Brise Change, weil man doch eben in einer Organisation viele Dinge anders machen muss, wenn man sie auch mit KI enablen will. Das ist ja so ein bisschen unsere Zauberformel, wenn man so möchte. Jetzt stehen ja viele, wie wir heute ja auch gesehen haben, im Dachraum noch am Anfang und haben noch nicht die großen Schritte unternommen. Was ist denn da euer ganz pragmatischer Rat an die Kundenorganisationen, Anwender und Anwenderinnen da draußen, die heute am Anfang stehen? Was sollte man tun, um zu starten?
Ja, das ist einfach. Ein Gespräch mit Adesso zu führen ist sicherlich ein guter Start für die Reise in Gen AI. Aber grundsätzlich geht es ja wirklich darum, uns mal zusammenzusetzen mit dem Kunden und zu schauen, oder besser gesagt, um mögliche Use Cases zu identifizieren, die dann auch entsprechend halt auch Mehrwert bringen. Also es geht ja nicht so sehr darum, jetzt einfach diese Technologie in die Unternehmen zu tragen, ohne dass sie wirklich auch einen Mehrwert erzeugen, sondern wirklich Use Cases zu identifizieren, die dann eben auch den entsprechenden Mehrwert bringen. Und ich glaube, da braucht es eben alle diese drei Dinge. Es braucht ein Verständnis für die Branche, es braucht ein Verständnis für die Technologie und es braucht entsprechend die Berater, die Menschen, die das zusammenführen. Und da ist natürlich die Adesso in beiden oder in allen drei Bereichen sehr, sehr gut aufgestellt, um das dann auch so an den Start zu bringen. Und der Hunger ist ja grundsätzlich da, aber wie du richtig gesagt hast, Benedikt, der Ansatzpunkt, also wo fängt man jetzt konkret an, da können wir den Kunden tatsächlich helfen und entsprechend auch im Rahmen einer ersten Vorstudie schauen, wo die entsprechenden Use Cases dann entsprechend auch liegen.
Mhm. Reto, hast du noch was hinzuzufügen da aus österreichischer Sicht?
Wo fangen wir an? Also das eine ist eine typische Dienstleisterantwort und zwar, man sollte mal verstehen, warum der Kunde zögert. Das ist schon mal ganz wichtig. Und das zweite ist, und das ist schon in Österreich ein Thema und das kommt auch insofern gut an. Ich glaube, wir können das mittlerweile alles authentisch gut einsortieren. Also wir verkaufen nicht Gen AI-Projekte und nicht Cloud-Projekte und nicht Softwareentwicklungsprojekte, sondern wir suchen ja das sozusagen anzubieten, was ja passend ist. Und wenn das Gen AI ist, also bis zu einem gewissen Grad geht es bei uns auch darum, Gen AI zu behandeln als Vers Commodity. Mhm. Also sprich es einzuordnen in den Technologien, die wir schon beherrschen. Und das ist etwas, was nicht ganz einfach ist, aber wo wir sehr gute Resonanz bekommen und sozusagen nicht alles, also es ist nicht alles ein Nagel sozusagen, wenn man einen Hammer hat, sondern wir können das sehr gut einsortieren. Und das ist, glaube ich, für einen Dienstleister ganz wichtig.
Ja, wunderbar. Ja, dann kommen wir quasi mit dem Blick auf die Uhr auch schon zur Abschlussfrage. Hans-Jörg, wenn wir in einem Jahr wieder hier sitzen würden, was glaubst du in der Glaskugel? Wo steht die Schweiz und was wird sich verändert haben?
Ja, da muss ich vielleicht zuerst zurückschauen, um zu verstehen, wie schnell sich das ganze Thema jetzt schon entwickelt hat. Und wenn ich jetzt nach vorne schaue, bin ich überzeugt, dass Gen AI grundsätzlich bei Schweizer Unternehmen angekommen ist, dass wir in einem Jahr viel strategischer über dieses Thema sprechen werden, als wir das heute tun. Also Weg von isolierten Lösungen hin zu Enterprise-Lösungen, die dann Gen AI wirklich auch in der Fläche zur Anwendung bringen. Also ich glaube, das Tempo wird zunehmen. Die Unternehmen haben verstanden, was da zu holen ist mit dieser Technologie. Jetzt geht es darum, das auch entsprechend umzusetzen und anzupacken. Und das werden wir bis in einem Jahr sicherlich gemacht haben.
Und was macht euer großes Sprachmodell?
Das wird etabliert sein und du wirst einen Besuch in der Schweiz machen, um zu verstehen, was das alles an großartigen Benefit bieten wir.
Ja, wunderbar. Ich trage es direkt in den Kalender ein.
Sehr schön. Ich freue mich drauf.
Reto, was macht Österreich in einem Jahr?
Ja, was ich hoffe, und das hat ja die Studie gezeigt, in Österreich wird Gen AI noch nicht als Chance gesehen, in dem Ausmaß wie in Deutschland und in der Schweiz. Ja, das macht mir tatsächlich Kopfzerbrechen, weil wenn man das nicht als Chance sieht, dann ist das aus meiner Sicht nicht gut für den österreichischen Markt. Also insofern hoffe ich, dass wir dann auch bei den 90% sind und nicht bei den 70%. Und darüber hinaus hoffe ich, oder wir arbeiten als Adesso ja insgesamt sehr stark dran, dass wir Gen AI auch in unserem eigenen Dienstleistungsgeschäft noch mehr shapen. Also sprich, unser eigenes Business, Softwareentwicklung, Consulting, Testing, dass wir unser Portfolio auch dahin schärfen, dass wir nicht nur unseren Kunden gute Dienstleister sind bei ihren Gen AI-Projekten, sondern dass wir das auch noch intensiver und auch transparenter in unserem eigenen Business verankern. Und das wäre eine gute Geschichte für nächstes Jahr.
Absolut, absolut. Ja, Hans-Jörg Reto, vielen, vielen Dank, dass ihr hier heute bei mir im Podcast zu Gast wart. Ich fand wirklich ganz, ganz toll, insbesondere nochmal den Bogen zum Anfang. Die sprachliche Diversität hat echt Spaß gemacht. Und für alle, die es bis zum Ende durchgehalten haben, wenn ihr jetzt neugierig seid auf die Umfrage, ihr findet den GenAI Impact Report wie üblich auch unter www.adesso.de/generativeAI. Und in den Shownotes haben wir auch nochmal den direkten Link hinterlegt. Gerne runterladen, mal reinschnuppern und wir stehen da auch gerne für Rückfragen und Anmerkungen zur Verfügung.
Danke, Benedikt.
Vielen Dank, Benedikt.